Ich heiße auch alle herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst an diesem vorletzten Sonntag des Kirchenjahres, Volkstrauertag in Deutschland. Ich heiße alle herzlich willkommen, die regelmäßig hier in unseren Gottesdiensten sind. Auch die herzlich willkommen, die heute als Gäste da sind. Ich weiß, es sind ein paar Gäste da, auch von weiter entfernt. Ganz herzlich willkommen. Wir wollen miteinander auf Gottes Wort hören. Und der Predigttext für diesen heutigen Sonntag, für diesen vorletzten Sonntag, der ja, hat eben ein ganzes Volk vor Augen. Ein Volk, dem der Untergang droht. Das war das Volk Israel zur Zeit des Propheten Jeremia. Und die Frage war, was ist zu tun? Wie kann der Untergang von diesem Volk abgewandt werden? Das war auf Gottes Herzen. Gott will keinen Untergang. Gott will nicht den Untergang seines Volkes. Gott will nicht den Untergang unserer Welt. Gott will das Heil. Was ist zu tun? Und dieser Text, aus diesem Text heraus, den wir gleich hören, spricht sehr viel Verzweiflung. Verzweiflung Gottes, die Verzweiflung des Propheten. Und dennoch weist uns dieser Text darauf hin, auf die Richtung, in die Gott auch uns als sein Volk setzen will. Ich lese uns aus dem Buch des Propheten Jeremia aus Kapitel 8, die Verse 4 bis 12. Gott spricht zu Jeremia, sagt zu ihnen, also gemeint ist das Volk Israel, so spricht der Herr. Wenn jemand hinfällt, steht er da nicht schnell wieder auf? Wenn jemand vom Weg abkommt, kehrt er nicht gleich wieder um? Warum bleibt Jerusalem bei seinen falschen Göttern und weigert sich, zu mir zurückzukehren? Ich habe genau gehört, was sie reden. Sie haben ihren Irrtum nicht erkannt. Niemand bereut seine Schlechtigkeit. Niemand fragt sich, was habe ich getan? Alle rennen auf ihrem Irrweg weiter wie Pferde, die sich in die Schlacht stürzen. Alle Zugvögel kennen ihre Ordnung und gehen und kommen zu der Zeit, die ich ihnen bestimmt habe. Der Storch, die Taube, die Schwalbe, die Drossel. Nur mein Volk hält sich nicht an die Ordnungen, die ich ihm gegeben habe. Der Herr sagt, wie könnt ihr behaupten, wir wissen Bescheid? Wir haben doch das Gesetz des Herrn. Gewiss, ihr habt es. Aber es ist durch seine Ausleger völlig verfälscht worden. Diese Leute, die sich für weise halten, werden bestürzt und sprachlos dastehen, wenn das Unheil sie trifft und sie gefangen weggeführt werden. Sie haben mein Wort verachtet. Und da wollen sie auf Weisheit Anspruch erheben? Ihre Frauen und ihre Äcker nehme ich ihnen weg und gebe sie anderen. Denn Vornehme wie Geringe sind darauf aus, sich zu bereichern. Propheten und Priester täuschen das Volk. Sie tun so, als wären die Wunden meines Volkes nur leichte Schrammen. Alles steht gut, sagen sie, alles ist in Ordnung. Aber nichts steht gut, nichts ist in Ordnung. Sie müssten sich schämen wegen ihres schändlichen Treibens. Aber sie denken nicht daran. Sie wissen gar nicht, was Schämen ist. Deshalb werden sie untergehen, zusammen mit allen anderen in Israel. Wenn ich komme und sie bestrafe, ist es aus mit ihnen. Das sagt der Herr. Einem Volk droht der Untergang. Und was Jeremia hier beschreibt, das ist eine Tragödie. Denn er beschreibt, wie alle, ich nenne das mal göttlichen Schutzmechanismen, nicht mehr greifen. Und das Volk Israel seinem sicheren Untergang entgegengeht. Ich möchte mit uns diese Schutzmechanismen betrachten. die Gott installiert hat in seinem Volk, um das Volk vor seinem Untergang zu bewahren. Denn Gott ist, wie gesagt, daran interessiert, dass seinem Volk Heil widerfährt und es von seinem verkehrten Weg umkehrt. Den ersten Schutzmechanismus möchte ich nennen: automatische Kurskorrektur. Im Vers 4 war zu hören: Sag ihnen, so spricht der Herr, wenn jemand hinfällt, steht er dann nicht schnell wieder auf. Wenn jemand vom Weg abkommt, kehrt er nicht gleich wieder um. Und dann folgt diese Frage: Warum bleibt Jerusalem bei seinen falschen Göttern und weigert sich, zu mir zurückzukehren? Gott kennt verschiedene Möglichkeiten, sein Volk vor dem Untergang zu bewahren. Gott will Umkehr für sein Volk, für die Großen und die Kleinen. Er will es vor seinem Untergang bewahren und er hat so etwas wie einen Automatismus geschaffen, von dem er hier spricht, den Propheten sprechen lässt. Ist das nicht so? Ist das nicht unsere allgemeine Erfahrung? Wir fallen hin, aber wir stehen wieder auf. Wir kommen vom Weg ab, aber wir kehren wieder um. Gott weiß, sein Volk macht Fehler, Israel macht Fehler. Aber Gott will, dass Israel aus seinen Fehlern lernt. Gott weiß auch, dass wir alle Fehler machen. Aber wir sollen aus unseren Fehlern lernen. Das ist die Gesetzmäßigkeit, die Gott hineingelegt hat in den Menschen. Ja, Mensch, du wirst Fehler machen in deinem Leben. Aber lerne aus deinen Fehlern. Du wirst falsche Wege einschlagen, aber Mensch, kehre von deinen falschen Wegen ab. Kehre zu mir zurück. Das macht doch keiner, dass wenn er in den Dreck fällt, im Dreck liegen bleibt. Die kleinen Kinder machen uns das schon vor, sie stehen wieder auf. Und wenn jemand in die falsche Richtung gelaufen oder gefahren ist und er es bemerkt, dann wird er doch wieder umkehren. Das macht doch keiner, dass er auf seinem falschen Weg bleibt. Israel hat sich von Gott entfernt. Gottes Wort ist nur noch blasse Erinnerung. Gottes Taten sind nur noch Vergangenheit. Gott selbst vielleicht nur noch Schmuck an der Wand. Die Frage, die sich uns mit diesem Text stellt, ist auch die Frage, wie weit wir uns von Gott entfernt haben. Wir können das sehr persönlich fassen. Wie weit habe ich mich von Gott entfernt? In diesen Tagen, in dieser Woche, in letzter Zeit, in diesem Jahr, das jetzt so langsam zu Ende geht, das Kirchenjahr. Wir können das auch im Blick auf ein ganzes Volk uns fragen. Wie weit ist unser Volk von Gott entfernt? In diesen Tagen? In diesem Jahr? Wie weit wiederholen sich in meinem Leben Fehler? In unserem Leben Fehler? Und wie beharrlich weigern wir uns zuzugeben, dass wir uns verrannt haben? Wie verzweifelt versuche ich, mein Tun, mein Verhalten vor dem anderen zu rechtfertigen. Israel hatte sich verrannt, aber statt auf Autopilot, statt auf Autokorrektur, wo Gott sozusagen etwas eingebaut hat in den Menschen, in sein Volk, wer fällt, der steht doch wieder auf, hat man sozusagen auf manuelle Schaltung umgeschaltet. Da lag man nun. Warum fällt es Menschen eigentlich so schwer, Fehler zuzugeben? Was ist so schwer daran zu sagen, ja, wir haben uns geirrt. Wir haben dich aus den Augen verloren, Gott. Wir wollen wieder zu dir umkehren. Was ist so schwer daran zuzugeben, dass ich mich verrannt habe, verirrt habe, verlaufen habe? Was für eine Tragödie ist das, wenn Menschen, wenn Israel seine Fehler nicht zugeben kann. In Vers 6 heißt es, ich habe genau gehört, was sie reden, sie haben ihren Irrtum nicht erkannt. Niemand bereut seine Schlechtigkeit, niemand fragt sich, was habe ich getan? Alle rennen auf ihrem Irrweg weiter, wie Pferde, die sich in die Schlacht stürzen. So ein Bild, das Jeremia hier gebraucht, das Bild von einem Schlachtross. Ich weiß nicht, ob Konfirmanden das noch kennen, Schlachtrösser gab es vor vielen, vielen Jahren. Da hat man Kriege noch auf diese Weise geführt, auf den Rücken der Pferde. Heute führt man Kriege anders, aber nicht weniger brutal. Und diese Schlachtrösser, die stürmten los, vielleicht durch Donnern und Grollen in Galopp gesetzt, und niemand war mehr in der Lage, solch ein Schlachtross aufzuhalten. Jeremia hat das vor Augen, Gott hat das vor Augen, wenn er auf Israel schaut und sagt, ja, niemand kann euch mehr im Zaum halten. Martin Luther hat später einmal gerne den Menschen verglichen mit einem solchen Pferd. Im wilden Galopp, hat er gesagt, werden wir geritten. Wir sind immer Gerittene als Menschen. Sagen wir auch heute noch gerne so im Volksmund, dass wir einander fragen, was hat dich denn da geritten? Und vielleicht fragen wir es ja auch uns selbst, was hat mich denn geritten, als ich dieses oder jenes tat, dieses oder jenes sagte. Und vielleicht erkennen wir in diesem Augenblick, ja, wir sind Getriebene. Getrieben von unseren Leidenschaften, vielleicht auch getrieben von Lügen, die man uns auftischt, getrieben von Verlockungen, die man uns einflüstert. Kannst du stoppen? Kannst du sagen, ich habe einen Fehler gemacht? Merkwürdig. Das Volk Israel ist nicht mehr in der Lage zu stoppen. Dieser Schutzmechanismus versagt. Dann tritt ein zweiter Schutzmechanismus in Kraft. In Vers 7 klingt der an. Da heißt es, alle Zugvögel kennen ihre Ordnung und gehen und kommen zu der Zeit, die ich ihnen bestimmt habe. Der Storch, die Taube, die Schwalbe, die Drossel, nur mein Volk. Dann heißt es weiter, nur mein Volk hält sich nicht an die Ordnungen, die ich ihm gegeben habe. Gott ist ein Gott der Ordnungen. Das können wir an vielen Stellen sehen. Die Schöpfung ist uns ein Beispiel dafür. Hier wird etwas aufgezählt von den Zugvögeln und ihren Ordnungen. Und Gott knüpft daran an und sagt, ich bin ein Gott der Ordnung und ich habe meinem Volk Ordnungen gegeben. Die Bibel zeigt uns diese Ordnungen Gottes. Die Bibel ordnet in weiten Teilen das Zusammenleben Israels, das Zusammenleben der Völkerwelt. Wenn Gott ordnet, dann schützt er auch. Und das ist kein Gegensatz, das gehört für ihn zusammen. Ordnen und schützen. In dem Maße, wo Gott Israel eine Ordnung schenkt, schenkt er ihnen auch Schutz. Und Israel wird zum Schutzraum. Israel soll ein Schutzraum sein für Witwen und Waisen, ein Schutzraum für Ausländer und Arbeitslose. Gott ordnet inmitten seines Volkes arm und reich, stark und schwach. Seine Gebote, die 10 Gebote, aber auch alle anderen Gebote, die Gott seinem Volk Israel gegeben hat, ordnen das Zusammenleben. Die Alternative zu seinen Geboten, zu seinen Ordnungen, die lautet, ich mache, was mir gefällt. Ich nehme auf niemanden Rücksicht. Ich bin mir selbst der Nächste. Mit Erstaunen stellt Gott fest, Die Zugvögel kennen ihre Ordnung. Mein Volk hat die Ordnung, die ich ihnen gegeben habe, vergessen. In diesen Tagen habe ich in der Offenbach-Post gelesen, dass im Rottgau, in Urberach, eine Gemeinde die Bibel öffentlich liest. Von vorne bis hinten. Ist auch eine Aktion, die ich gerne unterstütze und sage, ja, warum nicht einmal die Bibel auf die Weise ins Blickfeld rücken. Und zu sagen, da ist wohl, ich weiß nicht genau, wie die das auch machen, wir sagen hier 168 Stunden beten. Ob die sagen, 168 Menschen, reicht das aus, um die Bibel durchzulesen? Müsste man mal ausprobieren, wie viele Menschen es braucht, um seine Bibel von vorne bis hinten öffentlich, laut zu lesen. Ein mutiges Projekt, das sicherlich dafür sorgen wird, dass die Menschen in Urberach sich wieder die Bibel in Erinnerung rufen. Ich meine, wir müssen darüber nachdenken, wie wir die Bibel wieder in unseren Blick bekommen. Ganz persönlich, aber eben auch unser Volk die Bibel in Blick bekommt. Wobei, der Prophet spricht es an, es reicht nicht nur die Bibel in der Hand zu haben und darauf stolz zu sein, ja, vielleicht auch als Evangelische besonders stolz zu sein, ja, wir haben Martin Luther, der uns die Bibel ins Deutsche übersetzt hat, und da lieben wir seine Sprache oder wir lieben sie auch nicht so sehr, seine Sprache. Der Prophet sagt, darauf kommt es nicht an, denn die Bibel zu haben, heißt noch nicht, die Bibel zu leben. Die Bibel kann verfälscht werden. Ich kann die Bibel ihrer Kraft berauben, auch das kennt eben die Zeit Jeremias. Ausleger der damaligen Zeit haben die Bibel völlig verfälscht, haben sie ihrer Kraft beraubt. Vielleicht auch ein Thema unserer Tage, oder? Welche Stoßkraft hat die Bibel noch in unserer Öffentlichkeit? Immerhin, ich nehme wahr, auch in der evangelischen Kirche wird wieder darüber gestritten, wie denn die Bibel ausgelegt werden muss. Immerhin, sage ich. Besser darüber streiten, als darüber gleichgültig sein. Ich glaube übrigens, dass die Gleichgültigkeit der größte Feind Gottes und der größte Feind der Bibel ist in unseren Tagen. Es ist gar nicht so sehr vielleicht die Unordnung, die sich breit macht, als die Gleichgültigkeit. Ich nehme das oft wahr, wenn ich so überlege, ja, wie ist eigentlich die Stimmungslage in unserem Volk? Wie sieht das aus? Wo streiten wir miteinander? Familienpolitik, Arbeitsmarktpolitik, Gottes Ordnungen. Hören wir nicht oft, dass Menschen sagen, ach, was soll's? Wie gleichgültig sind die Menschen unserer Tage geworden? Worüber regen sie sich noch auf? Vielleicht über die Wurstsorte auf dem Frühstücksbrot? Wäre mal interessant, worüber sich junge Leute aufregen in unseren Tagen. Ist das sozusagen das, was man sagt, ah, worüber rege ich mich auf? Dass die Kickers mal wieder gewinnen? Ist das, was uns unruhig macht? Oder ist das Schlimmste, was uns einfällt, dass wir sagen, ja, habe ich vergessen, den Mülleimer rauszustellen? Wie gleichgültig sind wir? Wie sehr lassen wir Gott, Gottes Wort, wie sehr lassen wir auch das, was wir in unserem Volk wahrnehmen, an unsere Herzen? Wie sehr darf es uns Herzenslast werden? Wie gleichgültig sind wir gegenüber Gottes Geboten, gegenüber Gottes Geschöpfen, gegenüber unserer Geschichte, auch gegenüber unserer eigenen Gemeinde? Wenn wir in den nächsten Tagen miteinander in dieser Kirche beten wollen, dazu sind wir alle aufgerufen, dann sind wir dazu aufgerufen, auch zu beten, ja, Herr, rühr mein Herz an, Herr, hol mich heraus aus dieser Gleichgültigkeit. Schenk mir einen neuen Blick für deine Ordnungen, die ordnen und schützen wollen. Schenk mir Tränen, wie du sie geweint hast über Jerusalem, Jesus. Mach mich unruhig, dass ich nicht länger gleichgültig bleibe, sondern dass ich bete und mich durch das Beten einmische. 168 Stunden liegen da vor uns, in die wir uns einmischen können, indem wir beten und indem wir Gottes Ordnungen uns vor Augen halten. Gott kennt noch einen dritten Schutzmechanismus für sein Volk. Der dritte Schutzmechanismus, wenn eben ja, diese automatische Kurskorrektur versagt, wenn die Ordnungen Gottes nicht mehr vor Augen stehen. Und das ist vielleicht auch in unserem persönlichen Leben manchmal so der Punkt, wo wir plötzlich dann aufmerken und sagen, irgendetwas läuft in meinem Leben nicht so, wie es laufen soll. Das sind die Schmerzen. Und da heißt es dann von Vers 10 an und Vers 11, Propheten wie Priester täuschen das Volk. Sie tun so, als wären die Wunden meines Volkes nur leichte Schrammen. Alles steht gut, sagen sie, alles ist in Ordnung, aber nichts steht gut. Es ist ein interessantes Phänomen, dass Gott sagt, ganz nach dem Motto, wie wir das ja vielleicht auch kennen und als junge Leute oft gehört haben, wer nicht hören will, muss fühlen. Und dann kommt vielleicht jemand zur Besinnung. Und das ist auch Gottes erzieherisches Mittel. Aber, wie schrecklich muss es für ihn sein? Welche Tragödie muss es sein, dass er feststellen muss, Propheten wie Priester täuschen das Volk. Normalerweise spüren wir den Schmerz, wenn wir uns geschnitten haben, gestoßen haben, wenn wir uns den Finger gebrochen haben. Normalerweise. Es gibt so ein Buch von einem Psychiater, Manfred Lütz, der ein paar Bücher geschrieben, auch über unsere Gesellschaft. Der spricht darin oft von einer Betäubungsgesellschaft, in der wir leben. Wir tun alles, um Schmerzen zu vermeiden. Wir wollen keine Schmerzen spüren. Wir federn alles ab. Wir greifen zu Schmerzmitteln. Und dann spüren wir eben unsere Schmerzen nichts mehr. Nicht mehr. Kann es sein, dass man das eben nicht nur mit körperlichen Schmerzen tut, sondern eben auch mit seelischen Schmerzen, mit den Schmerzen, die Gott uns spüren lässt, wenn wir uns von ihm abgewandt haben? Kann es sein, dass es dann eben auch Beruhigungsmittel gibt? Offensichtlich ja. Israel hatte solche Beruhigungsmittel und das waren Priester und Propheten, die eigentlich korrigieren sollten. Wie gefährlich ist das Leben, wenn es nur noch mit Schmerzmitteln gelebt wird? Wenn wir uns einlullen lassen von Beschwichtigungen und von Besänftigungen? Priester und Propheten hatten in Israel die Funktion eines Frühwarnsystems. So waren sie von Gott eingesetzt. Sie waren so etwas wie das Gewissen einer Nation. Sie hatten kein besonderes technisches Gerät, aber sie hatten einen Draht zu Gott. Und als solche Menschen, die einen besonderen Draht zu Gott hatten, hatten sie den Auftrag, eben das Volk Israel in die Kurskorrektur zu führen. Aber das Frühwarnsystem hat versagt. Wir wissen, was das heißt. Wir haben es gehört eingangs von der Naturkatastrophe, auch jetzt wieder auf den Philippinen. Dafür gibt es kein Frühwarnsystem. Die Hoffnung ist, dass es einmal ein solches geben kann, das Naturkatastrophen verhindert. Ich weiß nicht, ob es ein Frühwarnsystem auch gibt für Geschichtskatastrophen. Deutschlands Geschichte ist vielleicht auch die Geschichte einer Nation, wo die Frühwarnsysteme versagt haben in der Geschichte und es zu geschichtlichen Katastrophen gekommen ist. Und die Frage, die sich jetzt dann immer stellt, ist ja, wo sind die Priester und Propheten, die eben einem Volk ins Gewissen reden und eben nicht das Ganze sozusagen einlullen, beschwichtigen, so wie es hier heißt, alles steht gut, alles ist in Ordnung. Das war die Botschaft der Propheten und Priester zur Zeit des Propheten Jeremia. Das Frühwarnsystem hat versagt. Aber wo ist es heute, unser Frühwarnsystem? Wo sind die Männer und Frauen, die Gottes Ordnungen, Gottes Wort, Gottes Stand mit ins Spiel bringen, wenn es denn ein Spiel ist? Ich meine, das müssen Männer und Frauen sein, die der Welt und ihrem Treiben in Distanz auch gegenüberstehen. Und die Distanz gewinne ich nur in dem Maße, wo ich auch mit der Bibel lebe. Wenn, ob das nun junge Leute sind oder ältere Leute sind, wenn wir nicht einfach Mitgetriebene sein wollen, mitschwimmen wollen mit dem Strom der Zeit, dann müssen wir uns Distanz verschaffen. Und ich kenne keinen anderen Weg, in Distanz zu gehen zu dieser Welt und ihrem Treiben, als in der Bibel zu lesen. Nur so werden wir Priester und Propheten unserer Tage. Nur so sind wir in der Lage, Gottes Standpunkte zu vertreten und dafür einzutreten. Und das mag schon sein, dass man als Priester und Prophet im Abseits steht. Da wird man vielleicht eben nicht beklatscht, sondern vielmehr belächelt, vielleicht auch bemitleidet. Vielleicht sogar kann einem passieren, wenn man Standpunkte Gottes vertritt, vielleicht sogar beleidigt. Christsein braucht Mut. Heute, so wie es damals Mut brauchte, als Priester und Prophet gegen das Volk die Stimme zu erheben. Es ist einfach, das zu sagen, von dem ich weiß, das wird beklatscht werden, das wird bejubelt werden. Jesus hat Christen verglichen, Matthäus 5 nachzulesen, mit Salz und Licht. Letztens habe ich mal ein Buch genannt, wir sind das Salz und nicht die Suppe. Paulus spricht davon, dass Christen Lichter sind am Nachthimmel. Wir sollen leuchten in der dunklen Welt, im Philipperbrief, Kapitel 2 nachzulesen. Und selbst wenn wir sagen, ja, wir sind kein großes Licht, wir sind noch nicht mal ein kleines Licht, so können wir Gott um seinen Geist bitten, damit wenigstens uns ein Licht aufgeht. Und Gottes Geist uns erfüllt, von dem Paulus sagt, es ist kein Geist der Furcht, sondern ein Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Eine Gebetswoche liegt vor uns und ich sage das nochmal so, es gehört Mut dazu zu beten. Es gehört Mut dazu, Gott um seinen mutmachenden Geist zu bitten. Es gehört Mut dazu zu sagen, lass wenigstens mir mal ein Licht aufgehen. Vielleicht das erste wieder, dass ich ja, spüre, wie es mir eigentlich geht. Ich nicht länger betäubt bin, sondern den Schmerz spüre ganz tief in mir. Vielleicht erschließt sich mir in einer Gebetswoche auch die Ordnung Gottes, die Ordnung für das Leben, für mein Leben, mit der auch mich schützen möchte. Vielleicht taucht in meinem Horizont die Frage auf, eines Martin Niemöllers, dessen Lebensmotto lautete, was würde Jesus dazu sagen? Und der seine Standpunkte sehr klar und vehement vertreten hat, als erster Kirchenpräsident unserer evangelischen Kirche hier in Hessen-Nassau. als Pazifist, nachdem er im Ersten Weltkrieg U-Boot-Kommandant war. Vielleicht gewinnen wir ja Schritt für Schritt auch an Standhaftigkeit, Standfestigkeit für Gott. Und dann stellt sich wieder dieser Automatismus ein, der sich im Volk Gottes zeigen soll, dass wir zwar Fehler machen, aber aus Fehlern lernen. Und dann stellt sich auch der Automatismus bei mir persönlich ein. Und sicherlich werde ich Fehler machen, aber dann lerne ich aus meinen Fehlern. Es braucht, wie gesagt, mutige Männer und Frauen. Es brauchte damals, zur Zeit Jeremia, solche mutigen Männer und Frauen. Es braucht sie heute. Wenn ein Volk vom Untergang bewahrt werden soll, dann braucht es das. Dann braucht es Mut, Mut zum Beten, Mut zum Einmischen. Und die Frage letztlich, die dieser Tag heute stellt, dieser vorletzte Sonntag im Kirchenjahr oder auch dieser Volkstrauertag, willst du solch ein mutiger Mann, willst du solch eine mutige Frau in unserer Zeit sein?